Moin, Tobi.
Moin Alex, na? Schön mal wieder dabei zu sein.
Ja, schon ein bisschen her. Willkommen in der neuesten Folge des Alio Podcasts. Die letzte ist ja mittlerweile schon gefühlt ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr her.
Ja.
Vielleicht sogar noch länger. Von
Ich
daher
weiß es gar
cool,
nicht,
dass wir
ja.
das Projekt mal wieder fortführen.
Ja, also für mich ist das ja auch immer so eine Herzensangelegenheit, weil ich ja über den Podcast zu Elio gekommen bin.
Genau, ich wollte gerade schon sagen, der hat ja historische Relevanz für dein Leben.
Genau, auf jeden Fall. Und deswegen finde ich es auch cool, dass es weitergeht. Ja, hoffe natürlich, dass wir unsere Zuhörer ja auch weiterhin begeistern können von Machine Learning und Data Science Use Cases und den verschiedenen Themen, die wir so besprechen.
Auf jeden Fall. Ich finde das immer ganz spannend, wie manchmal so eine kleine Idee dann so große Auswirkungen haben kann. Wir hatten uns irgendwann mal gedacht, komm, wir versuchen mal irgendwie so eine Podcast-Folge zu drehen. Und dann hast du den, glaube ich, relativ früh irgendwo aufgeschnappt, obwohl wir noch so gefühlt 30 Hörer hatten, vielleicht deutschlandweit. Da hast du dich irgendwie bei uns beworben, weil du den gut fandest und warst dann jahrelang bei uns. Das ist schon ganz spannend, wie so kleine Sachen dann doch viel, viel ausmachen können und kleine Ideen.
Ja, ich habe auf jeden Fall alle Folgen gehört, bevor ich mich beworben hatte. Also ich kannte mich da tatsächlich schon ganz gut aus und es gab ja auch coole Insights, so auch über Elio und über das Unternehmen. Und das fand ich natürlich auch als Bewerber einfach sehr spannend, aber auch die Data Science-Themen, was so gemacht wird, welche Methoden eingesetzt werden und so weiter. Das ist natürlich auch einfach ein cooler Überblick. Genau.
Ja, die kleinen Sachen, die viel ausmachen, das gibt es, glaube ich, auch dann an Data Science-Projekten, also als Anekdote wahrscheinlich auch viel. Am Ende des Tages hatten wir auch schon öfters Projekte, auch du, wenn ich mich nicht täusche, wo man länger am Problem gesessen hat und dann am Ende Kleinigkeiten irgendwo den Unterschied gemacht haben, oder?
Genau, ja, das ist ganz oft so, dass man vielleicht zum Beispiel, wenn man jetzt am Anfang das Signal noch nicht so sieht, dass man erstmal rumsucht, woran liegt es, versucht ein Verständnis zu entwickeln, verschiedene Sachen probiert, mit den Domänenexperten natürlich dann nochmal viel redet und so weiter. Und dann irgendwann kommt dann die durchschlagende Idee. Und ja, wie gesagt, manchmal ist das nur eine Kleinigkeit oder eine kleine Sache, die man übersehen hat. Und plötzlich sieht der Use Case ganz anders aus. Also das, genau, gibt es auf jeden Fall häufiger mal.
Ich finde es immer ganz gut, so Begriffe manchmal ein bisschen zu erklären, weil nicht jeder Zuhörer ja immer voll aus dieser Data Science Welt kommen muss.
Ja,
Du hattest
genau.
eben
Sorry
Signal gesagt.
dafür, wenn ich jetzt hier ein bisschen
Ja, alles
abnörde
gut,
oder
alles
so, dann
gut.
gerne sagen.
Ich finde es ganz cool, da immer noch ein bisschen tiefer einzusteigen, weil ich finde Signal auch ein unglaublich schönes Wort. Irgendwie ist das ein sehr elegantes Wort für das, was man da macht. Vielleicht magst du mal ein bisschen erklären, was man darunter versteht in unserer Welt.
Ja, das ist, glaube ich, auch von Data Scientist zu Data Scientist unterschiedlich. Also ich sage es immer mal so, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mir irgendwie eine Regressionsanalyse angucke, also wenn ich versuche, irgendeine Variable vorherzusagen aus bestimmten Features, sage ich jetzt mal, also aus bestimmten Merkmalen, und ich sehe da am Ende, dass ich da schon sozusagen von vornherein mit einem Modell eine gute Prognose machen kann. Dann natürlich noch nicht perfekt, aber so, dass man sagt, okay, so über den Daumen gepeilt, das sieht erstmal ganz gut aus. Dann würde ich jetzt als Data Scientist sagen, da ist also in den Daten ein Signal, also ein Zusammenhang, den ich erkenne. Ja, also ich muss immer einen Zusammenhang haben zwischen den Merkmalen, die ich zur Verfügung habe, und am Ende dem sogenannten Target, also der Zielvariable, die ich vorhersagen will. Und ja, keine Ahnung, also zum Beispiel, ad hoc fällt mir jetzt irgendwie ein, wenn ich jetzt den Demand vorhersagen will, den ich in Zukunft habe, anhand bestimmter Kriterien, keine Ahnung, zum Beispiel. Ich habe jetzt ein Unternehmen, was Eis herstellt. Da wird wahrscheinlich die Temperatur oder die Jahreszeit wird wahrscheinlich eine große Korrelation haben mit den Sales sozusagen, also mit den Verkäufen oder so. Und meistens ist das halt nicht so offensichtlich. Aber genau, dann sehe ich eben ein Signal. Ich sehe einen Zusammenhang zwischen den Merkmalen, die ich habe, und dem, was ich vorhersagen möchte. Und das ja, würde ich jetzt mal so als Signal bezeichnen, einfach.
Ja, das Gegenteil von Signal ist ja ein bisschen das Rauschen. Man versucht ja
Genau.
quasi im Rauschen der Daten das Signal zu entdecken. Und
Genau.
eigentlich ist das Ganze ja, wenn man das in Worte übersetzt, die vielleicht im Alltagsgebrauch von Nicht-Data-Scientists auf das vorkommen, ja Kausalität und Korrelation am Ende des Tages. Am Ende viele, viele Dinge korrelieren in irgendeiner Form. Da gibt es ja auch immer so lustige Geschichten, wie zum Beispiel, die Anzahl der Hai-Tode ist gleichzeitig gestiegen mit der Anzahl der Hausverkäufe in den USA oder sowas. Was natürlich nichts miteinander zu tun hat, aber wenn man die Charts aneinander packt, dann kann man den Eindruck erwecken, als gäbe es da einen sehr starken Zusammenhang. Jetzt natürlich so als lustiges Beispiel. Und im Endeffekt ist die Aufgabe ja an vielen Stellen aus diesen ganzen möglichen Korrelationen und möglichen Zusammenhängen und Daten, die vielleicht Relevanz haben, das herauszufinden, was wirklich relevant ist und eine Vorhersage ermöglicht. Ne? In deinem Demand-Beispiel, das hatten wir auch schon ein paar Mal, da hat so ein Unternehmen natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Daten von Wetter, wie du es gerade schon gesagt hast, über vielleicht Branchenentwicklung von Kundenbranchen, über vielleicht unterschiedliche Einflüsse, die man tracken kann, zum Beispiel Aktienkurse von Unternehmen. Und manches davon hat vielleicht wirklich einen direkten Rückantwort darauf, warum der Demand hoch oder niedrig ist. Aber vieles davon hat ja auch einfach gar keine Aussagekraft oder hat vielleicht mal punktuell korreliert, aber ist nicht wirklich ein relevanter Datenpunkt, um das vorherzusagen. Da kann man dann auch schnell im nächsten Jahr in die Irre geleitet werden, wenn man sich darauf verlässt. Das ist, glaube ich, so der ausschlaggebende Punkt da, oder?
Genau, also es gibt auch, was man öfters mal hat, ist, man hat zum Beispiel, man sieht irgendwie eine Korrelation in irgendwie einer Untergruppe zum Beispiel von Datenpunkten, die sich aber nicht, ich sag, generalisieren lässt auf alle Datenpunkte, die man hat. Sowas gibt es zum Beispiel auch manchmal, dass man vielleicht sich durch Zufall irgendwie gerade eine Gruppe anguckt, wo das irgendwie einigermaßen gut hinhaut. Aber wenn man das jetzt sozusagen das Modell deployt, dann in Produktion, für alle Datenpunkte, das dann nicht mehr funktioniert, zum Beispiel. Das gibt es halt auch zum Beispiel öfters mal. Oder eben, was du auch angesprochen hast, so, es gibt auch manchmal so Cross-Korrelationen, also dass man zum Beispiel mehrere Variablen hat, die aber die letztendlich die gleiche Information beinhalten. Da versucht man eben, jetzt beispielsweise in der Regressionsanalyse versucht man eben, solche sogenannten Cross-Correlations dann eben rauszuarbeiten, dass man eben nur die eine Variable hat, die diese Information beinhaltet. Ja.
Und oft hat man ja auch Informationen, die sich gar nicht verändern und dadurch eigentlich keine Aussagekraft haben. Wenn man irgendwie einen
Genau.
Sensorwert hat, der durchgehend 24 Grad anzeigt,
Genau.
dann ist der für eine Vorhersage erstmal relativ irrelevant und bringt im Modell nicht viel, da eigentlich nur Schwankungen und Unterschiede in Informationsgehalt haben. Das sind alles natürlich so spannende Alltagssachen, mit denen man sich dann beschäftigt. Ein bisschen überleitend zum Thema des heutigen Podcasts. Und zwar hatten wir uns ja vorgenommen, den Bereich Industrial AI, Industrial Data Science, Arbeit mit Daten in Industrieunternehmen, kann man auch einfach sagen, zu vergleichen mit mehr administrativen und büroorientierten Data Use Cases, vielleicht auch eher Compliance- und Governance-lastigen Use Cases, wie zum Beispiel in der Versicherungs- und Bankenwelt. Du warst ja in beiden Welten eine Zeit lang unterwegs, darum habe ich dich hier einmal als Opfer auserwählt
Ja.
für den Podcast, um ein bisschen darüber zu reden. Fangen wir vielleicht mal mit einer leichten Einstiegsfrage an. Wie korreliert denn Spaß in beiden Branchen mit der Projektarbeit im Data Science-Umfeld?
Also als Data Scientist machen wir das Arbeit mit Daten natürlich so oder so Spaß. Das sind einfach sehr andere Probleme häufig. Also die Use Cases unterscheiden sich sehr stark voneinander und es sind auch unterschiedliche Schwerpunkte oft. Wie du eben schon sagtest, in der Finanzwelt ist natürlich das Thema Governance so ein bisschen das A und O und so, ne? Das ist einfach super wichtig. Das muss man immer mitdenken, einfach weil die Unternehmen auch ja, gewisse regulatorische Pflichten haben, die einfach da sind. Genau, auf der anderen Seite im Industrial AI-Bereich, da gibt es dann wieder ganz andere Probleme. Zum Beispiel, was da oft auch eine Herausforderung ist, ist so ein bisschen so dieses Realtime-Problem, weil da brauchen wir ja oft, wenn wir mit Sensoren arbeiten, dann wollen wir ja wirklich auch eine Realtime-Prediction zum Beispiel haben. Das hat dann auch noch im Deployment dann noch so ein paar Fallstricke, wie zum Beispiel, wie kriege ich das Ganze irgendwie auf die Edge, ne, dass das eben auch im Werk läuft und so weiter. Wie mache ich das mit dem Training? Trainiere ich jetzt auf Realtime-Daten oder aggregiere ich das irgendwie? Weil natürlich müssen die Datenmengen dann auch irgendwie überschaubar bleiben und so. Also es sind irgendwie so ganz unterschiedliche Probleme. Aber es gibt sicherlich auch Gemeinsamkeiten. Und ich denke, die werden wir jetzt so im Laufe der Zeit vielleicht auch so ein bisschen so rausarbeiten. Was sind Gemeinsamkeiten, was sind Unterschiede? Aber Spaß macht auf jeden Fall beides. Es gibt unterschiedliche Herausforderungen und dieser Abwechslungsreichtum ist, glaube ich, auch das, was ich so jetzt hier als Data Scientist auch gerade bei Ailey auch so spannend finde. Deswegen ist das eigentlich ganz cool.
Lass uns mal über die Gemeinsamkeiten sprechen. Ich habe eine Sache im Kopf, wo ich sage, das würde ich als große Gemeinsamkeit sehen. Aber bevor ich die jetzt nenne, würde mich interessieren, was du da so im Kopf hättest, wenn du so den Punkt nennen müsstest, der die größte Gemeinsamkeit ist.
Also Data Science technisch jetzt so rein von den Problematiken her sind die Use Cases, zumindest die, die wir jetzt überarbeitet haben, schon recht verschieden. Aber was halt, wo vielleicht ich jetzt eine, also erstmal grundsätzlich ist die Gemeinsamkeit, dass beide Branchen sehr viele Daten zur Verfügung haben einfach. Die sehen zwar anders aus, jetzt im Industrial AI-Bereich sind das eben viel so Sensordaten, Maschinendaten, Messungen von irgendwelchen Produkten oder ähnliches. In irgendwelchen physikalischen Variablen. In der Versicherungs- oder Finanzwelt, oder vor allen Dingen in der Versicherungswelt, sind das eben häufig Personendaten einfach, aber auch Leistungsdaten, welche Leistungen wurden abgerufen, ne? Spricht mal von Bestandsschadendaten. Und soll ich sagen, es sind sehr, sehr viele Daten auch mit einem hohen Informationsgehalt, die man sozusagen fürs Unternehmen nutzen kann, wo es dann eben unterschiedliche Herausforderungen gibt. Und eine weitere Gemeinsamkeit, die ich sehen würde, ist halt am Ende sozusagen vielleicht auch so menschlich. Also wenn man solche Data Science Use Cases dann am Ende umsetzt zum Beispiel, dann heißt es ja dann immer, wie wird das am Ende auch angenommen? Also das ist ja auch ein wichtiges Problem, dass man halt eben alle so mitnimmt, die am Ende das zum Beispiel das Machine Learning Modell oder die Prediction irgendwie dann in der Produktion nutzen sollen. Und dass das eben auch verwendet wird. Also dass das nicht einfach am Ende irgendwie ein Dashboard ist, was dann vielleicht, wo dann vielleicht mal einmal in der Woche irgendjemand reinguckt, aber es wird halt am Ende gar nicht so richtig angenommen. Man macht sich den Aufwand, man baut ein schönes Modell, man setzt den Use Case um und am Ende arbeiten die Leute dann trotzdem so nach Bauchgefühl weiter, weil sie eben sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie schon 20 Jahre hier im Unternehmen Berufserfahrung und ich lasse mir jetzt hier von einem Modell nicht irgendwie sagen, wie ich XYZ zu machen habe. Das ist, glaube ich, in beiden Fällen, also in beiden Branchen, sage ich jetzt mal, ähnlich sozusagen, wie nehme ich die Leute mit? Habe ich sozusagen die Leute, die das am Ende nutzen sollen, dann auch im Fokus von Anfang an. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja, cool. Coole Einschätzung. Wenn ich die größte Gemeinsamkeit benennen müsste, dann wäre es, dass es in beiden Branchen, vielleicht sogar in egal welcher Branche ist, manchmal überraschend ist, wie hemdsärmelig dann doch viele Sachen bisher gemacht wurden und umgesetzt sind. So in meiner, als ich noch ganz jung war vor vielen Jahren, in meiner beruflichen Naivität hat man von außen auf so einen Konzern geschaut und sich gedacht, wow, da arbeiten nur Leute, die alles vororganisieren, komplett durchstrukturieren. Die haben richtig gute IT-Systeme, die haben Geld wie Heu und investieren da richtig. Und am Ende des Tages, wenn man hinter die Kulissen schaut, dann besteht vieles doch aus Excel, Einzelpersonen, von denen viel abhängt und sehr viel Ducktape und sehr viel Wissen in den Köpfen, dass dann in so einem Projekt auch gar nicht so leicht zu durchdringen ist in vielen Fällen und teilweise mit den meisten Aufwand erzeugt. Durch diese Strukturen, diese Entscheidungen, diese Arten, was zu dokumentieren, vielleicht auch die Fehler der Vergangenheit, Daten aufzunehmen, Prozesse aufzunehmen, durchzusteigen und da Lösungen für zu finden. Das ist, glaube ich, etwas, was fast überall so der Fall ist, egal wie groß das Unternehmen ist. Am Ende haben große Unternehmen mehr Kapazität, um solche Probleme zu lösen, aber die haben auch mehr Probleme. Die Lösungskapazität steigt, aber die Problemmenge und Größe steigt auch. Und von daher hast du, egal ob das Unternehmen jetzt ein 100 Mitarbeiter Mittelständler ist oder ein DAX-Konzern, oft ja, hinter den Kulissen sehr wilde Situationen, mit denen du dann als Data Scientist ja, eine Lösung bauen musst.
Ja, also das ist definitiv ein Problem. Also ich bin jetzt nicht drauf gekommen, aber es ist genau richtig. Genau, also es gibt super viele Kopfmonopole, es gibt super viele Excel-Lösungen in Marke Eigenbau, sage ich jetzt mal so, die dann bei denen sich dann vielleicht nur wenige Personen auskennen. Und das ist tatsächlich ja auch ein Grund, weswegen es bestimmte auch regulatorische Auflagen gibt, dann zum Beispiel bei Versicherungs- oder Bankenunternehmen, wo es dann eben, ich weiß nicht, ob du schon mal von der IDV gehört hast, das ist dann, heißt individuelle Datenverarbeitung, und da ist sozusagen festgelegt, dass eben gerade auch solche kleinen Tools, solche Excel-Tools oder auch kleine Tabellen, die vielleicht nur ein, zwei Leute betreffen, die aber in der Produktion wichtig sind, dass die eben ganz genau dokumentiert werden müssen, wer hat da Zugriff drauf. Es muss immer noch eine zweite Person geben, die sozusagen ja, Zugriff hat und versteht, was dieses Tool beinhaltet und so weiter, damit eben nicht, wenn jetzt eine Person mal ausfällt, dann ja, kritische Tools einfach fehlen und bestimmte Prozesse, Kernprozesse im Unternehmen dann nicht mehr laufen. Ja.
Jo. Und nur weil es diese Deregulierung gibt, heißt das ja nicht, dass das auch immer der Fall ist am Ende des Tages. So, es gibt überraschenderweise schon einige sehr große Unternehmen, die mit einer Excel-Datei, die jemand vor 10 Jahren gebastelt hat, der nicht mehr im Unternehmen ist und die keiner richtig versteht, komplett ausgesteuert werden und auf deren Ergebnisse und Basis der Vorstand jeden Monat Entscheidungen trifft, Investitionen tätigt, Investitionen zurückhält. Das ist schon manchmal verrückt, wie die Welt dann so aussieht.
Das stimmt. Nach meiner Erfahrung aus der Versicherungsbranche ist es aber schon so, dass mehr darauf geachtet wird, dass diese Regulatorik auch umgesetzt wird, weil einfach, wenn die das nicht machen, dann hast du halt eben die Aufsichtsbehörden. Also dann kann halt die BaFin eben kommen und auch entsprechend dann Strafen verhängen, was natürlich für so ein Unternehmen dann auch einfach ein großes Risiko ist, auch finanziell.
Genau. Gleichzeitig ist das ja auch so ein Prozess, sowas in irgendeiner Form zu migrieren. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Teilweise die Arbeitslast, die dann dahinter steckt, so etwas in eine moderne Datenplattform zu bringen, oder zumindest mal, wie du gesagt hast, zu dokumentieren und nachvollziehbarer zu machen, die ist ja oft enorm in so historischen gewachsenen Situationen.
Ja, auf jeden Fall, definitiv.
Was sind denn aus deiner Sicht die größten Unterschiede zwischen Industrial-Projekten und Finance-Projekten?
Ich habe es schon ein bisschen vorhin gesagt, also in den Industrial-Projekten, in denen wir jetzt viel zu tun hatten, ging es vor allen Dingen um Sensordaten in irgendeiner Form. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie eine Prozessoptimierung oder ähnliches eben machen, dann schauen wir vor allen Dingen auf die Sensordaten, auf die Maschinendaten. Das heißt, wir sind in der Regel in Realtime unterwegs. Das ist im Versicherungs- und Finanzbereich nicht so stark der Fall. Es gibt sicherlich Einzelfälle, weiß ich nicht. Ich denke jetzt mal so, bei Banken ist vielleicht dieses Thema irgendwie Algorithmic Trading oder sowas vielleicht mal irgendwie relevant, oder so. Oder es gibt ja auch im Versicherungsbereich so Telematiktarife, wo man dann irgendwie anhand von Fahrverhalten irgendwie kriegt man dann nochmal irgendwie einen Bonus in der Kfz-Versicherung oder irgendwie so. Das ist dann vielleicht schon eher so realtime-mäßig, aber es ist halt sehr selten. Also die meisten Use Cases sind dann eigentlich mit Daten, die in einer längerfristigen Frequenz dann irgendwie aufgezeichnet werden, irgendwie, wo man dann irgendwie monatlich dann einmal im Batch oder so die Daten dann verarbeitet. Das heißt, dieses diese Realtime-Problematik hat man eher im Industrial Use Case. Und ich würde vielleicht auch sagen, dass in der Versicherungswelt natürlich ist der Overhead, sage ich jetzt mal, mit Regulatorik ist halt einfach nochmal ein Alleinstellungsmerkmal. Das muss man einfach sagen, weil man eben einfach immer, gerade bei Versicherungen auch, oder wenn man jetzt zum Beispiel in einer Krankenversicherung ist oder so, dann hat man einfach häufig mit personenbezogenen Daten zu tun, auch mit Daten, die zum Beispiel als besonders schützenswert eingestuft sind, wie Gesundheitsdaten, Krankheitsdaten. Genau, wir müssen auf den EU AI Act achten, wir müssen auf DSGVO achten, wir müssen auf DORA achten, das ist der Digital Operations Resilience Act, der auch nochmal verschiedene Rahmenbedingungen vorgibt und so weiter. Das ist natürlich nochmal sehr speziell für den Finanzbereich und das muss man in so einem Data Science Use Case auch immer mit bedenken.
Ja.
Es gibt natürlich Use Cases, wo es weniger kritisch ist. Ne, das ist jetzt nicht überall so. Aber genau, es ist da einfach, wird da einfach nochmal mehr Wert drauf gelegt.
Ich glaube,
Genau.
zum Thema Realtime, um da nochmal einen Schritt zurückzugehen, ich glaube, in seltensten Fällen braucht man wirklich Realtime. Ich glaube, selbst bei dem Beispiel, was du eben genannt hast mit telemetrischen Daten, da berechnest du ja auch nicht Minuten genau, ändert sich dein Tarif ständig und du zahlst dann einen Euro mehr, der dir abgebucht wird oder nicht. Am Ende des Tages funktioniert das ja wahrscheinlich. Ich habe so einen Tarif nicht, ich weiß es nicht, aber wenn ich jetzt raten müsste, hätte ich gesagt, das wird vielleicht auf Wochenebene aggregiert oder auf Monatsebene und oder auf Jahresebene sogar. Und dann wird halt einmal ausgewertet, war dein Verhalten irgendwie in 5 Stufen eher aggressiv, eher zurückhaltend oder irgendwas dazwischen und dann verschiebt sich der Tarif vielleicht irgendwo im 3%-Bereich in den Stufen. Irgendwie sowas könnte ich mir vorstellen, wenn ich jetzt einfach raten müsste, ohne es selber mal gesehen zu haben. Und dafür brauchst du ja eigentlich auch gar nicht Realtime-Daten, sondern kannst aggregieren. Und eigentlich so, ich meine, für einen Techie ist Realtime natürlich super spannend, weil das technologisch mit Streaming und allem, was da dran hängt, immer sehr cool ist, glaube ich, mit sowas zu arbeiten. Aber ich glaube, als Unternehmen willst du tendenziell, wenn es nicht zwingend notwendig ist, Realtime auch eher vermeiden, weil es meistens mehr Kosten und mehr Probleme mit sich bringt, als dass es ein Spaßfaktor ist. Da erfreut sich oft nur der Techie dran wahrscheinlich.
Was vielleicht auch noch ein Unterschied ist, der mir gerade einfällt, so ist halt auch, wenn wir jetzt ein Modell im Industrial-Bereich deployen, dann können wir relativ schnell sehen, wie sich das Modell verhält. Also wie das Modell sozusagen auf neuen Daten, die reinkommen, performt. Und diese Zyklen sind typischerweise ein bisschen länger in der Finanzbranche. Also hier ist mal ein Extrembeispiel, was sich eigentlich auch nicht, also was sich nicht ganz so gut eignet, weil man da eben auch wieder regulatorisch so ein bisschen limitiert ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Risiko quantifizieren will mit einem Machine Learning Modell oder so, also zum Beispiel Kreditausfallrisiko oder so. Ja, also habe jetzt Person X, also ich trainiere jetzt so ein Modell auf meinen historischen Daten und jetzt kommt ein neuer Kunde und da soll ich anhand irgendwelcher Merkmale, soll dieses Modell jetzt eben sagen, wie wahrscheinlich ist das Kreditausfallrisiko. Da muss ich im Zweifel ziemlich lange warten, ob das dann tatsächlich eintritt oder nicht. Ja, also das ist halt auch eben nochmal so ein Punkt. Die Zyklen sind einfach so ein bisschen länger. Und es ist halt schwieriger, nochmal so wirklich die Performance sozusagen im Deployment dann sich
Wobei
anzuschauen.
es ja auch ein bisschen, drauf ankommt, das kann ja auch im
Kommt auf den Use
industriellen
Case
Bereich
an.
durchaus der Fall sein, wenn du zum
Ja.
Beispiel irgendwie Predictive Quality machen möchtest und dann irgendwie ein
Ja.
Fehlerereignis 12-mal im Jahr auftritt,
Genau.
und du das vorhersagen möchtest, dann kriegst du da auch nicht im Optimalfall nicht sofortiges Feedback, weil es ja nicht da ständig der Fehler auftritt. Aber kannst ja auch da so ein bisschen Data Scarcity und Event Scarcity haben, auf die du
Genau.
trainierst oder gegen die du in irgendeiner Form arbeitest. Aber
Und
klar, im Grunde hast du in der Produktion viel schnellere Feedback-Zyklen. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ich glaube, was auch was da so ein bisschen reinspielt, ist auch was, was David immer gesagt hat. Er findet Industrial Use Cases immer ein bisschen charmanter, weil dort die Attribution im Kern leichter ist von Effekten. Du hast halt,
ja, genau, ja.
wenn du irgendwie ein Fließband hast und sagst, das läuft jetzt so schnell durch und so oft haben wir das angehalten, dann kannst du relativ gut messen, wie performant dein Modell war und relativ gut benchmarken, ob du besser geworden bist oder schlechter. Wenn du jetzt in eher Marketing, Sales, menschlicheren Use Case unterwegs bist, wo du zum Beispiel sagst, ich möchte vorhersagen, welche Rabattcodes jetzt die besten sind, die für diese Versicherungskategorie mehr Leute zu uns locken, dann hast du teilweise so viele Einflussfaktoren, die da reinspielen in so eine Entscheidung, ob ich jetzt kaufe, nicht kaufe, wie schnell ich bin, die auch kaum kontrollierbar sind und oft gar nicht sichtbar sind, dass es halt viel schwieriger ist, eine klare Attribution zu machen. Hat mein Modell jetzt wirklich einen Mehrwert gebracht oder war das Ereignis vielleicht trotz des schlechten Modells gut wegen anderen Effekten oder andersrum? Das ist natürlich so im Industrial-Bereich, wo du einfach sagen kannst, da sind jetzt drei Produkte mehr rausgekommen und sonst sind immer drei weniger rausgekommen, schon deutlich angenehmer, oder wo du eine klare Messung vornehmen kannst. Ich sage vorher, in dem Bereich wird ein Fehler stattfinden und dann guckst du, hat er stattgefunden oder nicht, weil du kannst messen, hat der pH-Wert gepasst, wenn ich vorhersage oder nicht. Du hast halt eher die Wahrheit. Und in anderen Use Cases oder mehr menschlich orientierten Use Cases, saleslastigeren Use Cases, hast du oft eher so eine theoretische Wahrheit oder etwas, was du für die Wahrheit hältst, aber wo du selber ein bisschen entschieden hast, was die Wahrheit ist und wo jemand anders vielleicht gesagt hätte, nee, die Wahrheit sieht ein bisschen anders aus. Macht das Sinn?
Das ist genau ein sehr wichtiger Punkt und das ist irgendwie gleichzeitig eine Gemeinsamkeit und ein Unterschied. Also der Unterschied ist natürlich auch ganz klar, du hast, das würde ich noch ein bisschen weiter spinnen als das, was David gesagt hat, du hast natürlich im Industrial AI-Bereich, hast du einfach die Physik als Regelwerk. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine bestimmte, ja, eine bestimmte Produkteigenschaft messe, dann wissen die Fachleute vor Ort, die wissen halt, ja, wenn jetzt hier der Temperatursensor hochgeht, dann muss diese Eigenschaft auch hochgehen oder muss runtergehen oder so. Ja, ich sage jetzt mal zum Beispiel sowas wie eine Feuchte oder sowas. Ja, ich messe die Feuchte von irgendwas. Und da weiß ich, wenn ich irgendwie in dem Prozess mit der Temperatur hochgehe, dann verdampft das Wasser und dann muss die Feuchte irgendwie runtergehen. Ja, ein ganz einfacher physikalischer Prozess. So, und das ist eben auch immer was uns bei den Kunden auch immer sozusagen ja, auffällt, dass die eben wollen, dass das Modell auch wirklich diese physikalischen Regeln denen halt auch wirklich folgt, dass man auch wirklich dann im Modell sehen kann, okay, es ist eben wirklich so, wie man das physikalisch auch eben erwartet und nicht, dass das Modell irgendwelche zufälligen Sprünge macht oder so. Also wenn man da ein zu komplexes Modell verwendet, was sich vielleicht irgendwie nicht linear verhält in einer bestimmten Region oder irgendwie ein entscheidungsbaumbasiertes Modell, wo man dann zwischendurch solche Treppenstufen hat oder so, das mögen die gar nicht, sondern die wollen halt wirklich sehen, das Modell folgt den Erwartungen, folgt den Regeln der Physik sozusagen. Und das ist dann wiederum eine Gemeinsamkeit, weil sozusagen häufig gerne auch einfache interpretierbare Modelle gesehen werden. Ne? Also Modelle, die jemand in der Produktion jetzt auch verstehen kann, mit einfachen Inputs, jetzt nicht irgendwie das 5 Billionen Parameter Modell, irgendwie die Blackbox, sondern einfache, nachvollziehbare Entscheidungen. Und das würde ich wiederum sagen, ist auch in der Versicherungswelt so. Also da werden typischerweise so Modelle, so Blackbox-Modelle auch nicht so gern gesehen, weil man da die Entscheidung eben nicht so oder die Prognose nicht so gut nachvollziehen kann. Und man da eben aufgrund der erhöhten Sicherheitsanforderungen, sage ich jetzt mal, von so einer Prognose dann da auch ein bisschen versucht, gegen anzuarbeiten.
Ja, was mir auch noch einfällt, ist, dass es schon sehr cool ist, im Industrial-Bereich auch so ein bisschen zu sehen, dass es eine physische Realität gibt von den Dingen, die man macht und beeinflusst in irgendeiner Form. Das ist natürlich, man sitzt ja sowieso den ganzen Tag vorm PC und auf dem Stuhl und hat irgendwie mit digitalen Themen zu tun und oft bleibt das ja auch rein digital. Ich finde das schon immer sehr cool, auch mal so eine Produktion zu sehen, vielleicht auch zu sehen, okay, da wird jetzt etwas gesteuert, anders entschieden, da laufen ja jetzt die Säcke in eine andere Richtung, weil mein Modell das vorhergesagt hat. Ich glaube, das ist auch ganz cool, einfach so aus der Sicht von jemandem, der an solchen Projekten arbeitet. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch immer so ein bisschen so die Challenge dann sozusagen am Ende. Also dass man quasi wirklich auch die Realität am Ende, das Modell die Realität am Ende auch abbildet, die physikalische. Also das ist ja, manchmal machen die Modelle ja auch irgendwie was, wo man sich denkt, was ist denn jetzt hier los? Das kann ja eigentlich nicht sein. Und manchmal fallen einem dann auch noch so Sachen auf in den Daten dann zum Beispiel, wo dann auch selbst die Daten eben unphysikalisch sind oder so. Das heißt, manchmal ist dann sogar auch noch ein Learning irgendwie für den Kunden dann noch so mit dabei. Aber ich sag mal, ich komme ja auch aus der Physik. Ich bin immer ein großer Fan von von physikalisch inspirierten Modellen auch. Genau, also von daher ist das für mich auch ein super spannendes Thema, definitiv.
Ja, und im Prinzip leitet das so ein bisschen zum Punkt, über den ich eben noch anbringen wollte, aber vergessen habe. Ich glaube, die Unterschiede, was Governance und Compliance angeht, sind gar nicht so gigantisch. Die haben nur andere Ausprägungen, weil was du an der Stelle mit DSGVO und personenbezogenen Daten hast, die hast du tatsächlich in Industrial AI Use Cases eher selten. Das ist ganz angenehm, weil du da dieses Thema größtenteils ausklammern kannst. Es können natürlich trotzdem sensible Daten sein, wo ein Unternehmen überlegt, wollen wir in die Cloud packen, wie können wir die schützen. Aber am Ende des Tages ist ein Sensorwert kein personenbezogenes Datum. Das heißt, die DSGVO hat damit überhaupt rein gar nichts zu tun und findet keinerlei Anwendung. Und das ja vereinfacht einige Prozesse und am Ende ist es dann ein bisschen die Frage des Unternehmens selber, welche Sicherheitsstufe sie diesen Daten zuweist und wie vertraulich sie die behandeln möchte. Aber du hast halt diese ganze physische Komponente am Ende des Tages, die du halt in anderen Branchen eher nicht hast. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Modell entwickelst, das irgendwie aus der Cloud heraus Maschinen steuert, dann hast du natürlich eine große Security-Komponente. Was ist, wenn das in irgendeiner Form gehackt wird, da ein Sicherheitsvorfall entsteht und dann Angreifer vielleicht Maschinenparameter in irgendeiner Form verändern kann, die zu einem physischen Problem führen. Im schlimmsten Fall, wenn wir jetzt irgendwie ein Horror-Szenario versuchen zu skizzieren, die Maschine explodiert und alle sterben im ganzen Werk. Und drumherum ist das Wasser verseucht und die ganze Stadt ist auch tot. Ja. Ist natürlich absurd in den allermeisten Fällen, wenn wir jetzt nicht gerade über ein Kernkraftwerk oder so reden. Aber ja. Im Kern hast du halt diese ganze physische Sicherheitskomponente, wo du dich dann mit Themen wie Demilitarized Zone, IT, OT, Security und all solchen Themen beschäftigt mit, wie du schon gesagt hast, Edge-Modulen. Das hatten wir jetzt ein bisschen aus der Perspektive von Aufwand und Komplexität beleuchtet. Aber das sind natürlich auch Sicherheitsaspekte. Und da stellen sich halt viele Fragen in der IT-Architektur, in der Security-Architektur, die dann auch nicht immer ganz trivial sind. Von daher würde ich sagen, beide Branchen haben so ein bisschen ihre Schwerpunkte, was Governance Compliance angeht, nur in unterschiedlicheren Bereichen. Und im Finance-Bereich wäre es aus meiner Sicht der Schwerpunkt halt einfach zum einen das ganze Thema personenbezogene Daten. Das ist natürlich sehr, sehr gewichtig, weil es oft sehr sensible Daten sind. und sehr sensible Informationen von Personen, von Privatkunden in den meisten Fällen, was natürlich auch nochmal ein ganz anderes Verhältnis ist als im B2B und stark rechtlich geschützt ist in der EU, was auch gut so ist. Und du hast halt irgendwo das ganze Thema Governance, Security, Nachvollziehbarkeit von Prozessen, Fairness auch über ein EU-AI-Act, dass Nachteilmodelle einzelne Personen nicht benachteilen aufgrund von Eigenschaften, für die sie nichts können. Das sind alles Aspekte, wo du dir im Industrial-Bereich weniger Gedanken drum machen musst, aber halt da mit anderen Themen konfrontiert bist.
Genau, also klar, das Thema Security sozusagen im weitesten Sinne ist auf jeden Fall für beide Seiten relevant. Auch wenn ich mir jetzt vorstelle, zum Beispiel, du hast gerade das Atomkraftwerk angesprochen, aber zum Beispiel auch so, wenn wir jetzt im Bereich Aviation zum Beispiel sind, ne, da ist das natürlich auch super wichtig, dass wenn ich da irgendwie was predikte, dass das dann nicht irgendwie am Ende dazu führt, dass irgendwie ein Flugzeug irgendwie abstürzt oder sowas. Wenn jetzt das Predictive Maintenance Model irgendwie sagt, ja, lass mal das Teil erst 2 Monate später austauschen, dann fällt das aus und das Flugzeug ist dann auf dem Boden oder stürzt ab oder so, ne? Das von daher, also da gibt es auch ganz klare sicherheitskritische Anforderungen. Und was du gesagt hast, auch gerade jetzt so bei Maschinendaten, eben IT/OT, Demilitarized Zone mit Airgaps und so weiter. Also da muss man sich natürlich über die gesamte Infrastruktur halt nochmal viel mehr Gedanken machen, weil klar, wenn am Ende wir zum Beispiel ein Modell regeln, da hatten wir ja auch schon Use Cases, ein Modell haben, was tatsächlich Maschinen steuert, automatisiert, dann ist natürlich klar, dass wenn das irgendwie gehackt wird oder wenn das halt auch irgendwie eine Prediction macht, die irgendwie eine Anomalie ist, dass das auch kritisch werden kann, auf jeden Fall. Und deswegen haben wir da natürlich auch meistens dann trotzdem noch irgendwie so ein Human in the Loop. Das heißt, wir haben irgendwie im Shopfloor dann noch jemanden, der dann zur Not auch diese Regelungen wieder auch manuell zurückstellen kann oder so als letzte Instanz irgendwie oder so. Da sind die Unternehmen dann auch entsprechend sicherheitsbewusst. Und genau, auf der
Und
anderen Seite.
wenn es überhaupt eine Automatisierung gibt, viele Industrial AI Use Cases sind ja eher Assistenzsysteme für ein Human in the Loop,
Auch
um bessere
das, ja.
Entscheidungen zu treffen.
Auch das.
So oft kommt es ja gar nicht vor, dass wirklich ein Machine Learning Modell rein auf Basis von Predictions Maschinen live steuert.
Ja, ist
Gibt
voll.
es durchaus die Use Cases hier und da immer mal wieder, aber es ist jetzt eher die Ausnahme als die Regel und oft eher dann Stage 3, Stage 4, Stage 5 eines Projekts und nicht Stage 1 oder Stage 2,
Auf jeden Fall. Klar, genau. Also
wenn
es
es
kommt
überhaupt
vor, aber es
jemals so
kommt nicht
weit
so oft
kommt.
vor. Genau. Und es kommt dann eben auch dann erst vor, wenn man sich wirklich sehr sicher ist, wenn man das Modell wirklich sehr stark validiert hat, wenn man über längere Zeiträume das auch schon mal vielleicht deployed hatte oder so und dem man eben wirklich sehr stark vertraut. Und wie gesagt, selbst dann ist dann meistens noch ein Mensch irgendwo da, der das Ganze dann auch regelmäßig kontrolliert und dann zur Not eben auch abschalten kann. Und genau, auf der anderen Seite hast du eben gesagt, im Versicherungsbereich oder generell auch im Finanzbereich, ja, DSGVO ist sicherlich ein wichtiges Thema. Viel ist auch grundsätzlich, also Regulatorik generell, es gibt ja bestimmte Berichtspflichten, Rechenschaftspflichten und so weiter, auch Dinge, die zum Beispiel bei DORA dann auch auf die Technologie ganz klar hinführen, wo es eben auch ganz klar um Technologie geht, auch um Cloud und Drittanbieter und so weiter mit entsprechenden Pflichten. Und das sind halt so ja, die Bottlenecks, sage ich jetzt mal so im Wesentlichen, oder die Security-Aspekte, die man da immer an der
Wenn
Stelle
ich jetzt
betrachtet.
raten müsste, ist eine Behauptung, die kannst du gerne in Frage stellen, würde ich sagen, dass du in der Finance-Branche auch tatsächlich eher mal in eine Vollautomatisierung gehst als im Industrial-Bereich, weil du da oft ist das Ziel von solchen Use Cases im AI-Bereich, in der Finance-Branche ja auch repetitive Arbeit zu reduzieren und große Prozessmengen beherrschbar zu machen. Wenn ich zum Beispiel 80.000 Anfragen pro Monat bekomme zu Versicherungsthemen, das zu automatisieren oder die Arbeit zumindest deutlich zu verringern. Und da ist meine Vorstellung zumindest, dass man da viel schneller in eine Vollautomatisierung reingeht. Natürlich gibt es in irgendeiner Form da auch ein Human in the Loop oder die Möglichkeit, nochmal einen Fall nachzubearbeiten oder nochmal anzuschauen, wenn sich jemand beschwert. Aber im Großen und Ganzen ist der Benefit und der Value ja oft dann doch vor allem in der Vollautomatisierung und nicht nur in der besseren Entscheidung, weil in der Produktion ist es ja öfters so, dass Einzelpersonen auf dem Shopfloor dann Entscheidungen treffen müssen, die dann einen großen Impact haben. Zum Beispiel, wie mache ich die Parametrisierung der Maschine, wie lange lasse ich einen Prozess laufen und so weiter. Und in der Finance-Bereich ist es ja oft so, dass es Prozesse gibt, die vielleicht von 100 Mitarbeitern oder 200 Mitarbeitern betreut werden, um das in Masse runterzuarbeiten. Und in dem Fall glaube ich, dass es schon viel schneller und mit einem viel klareren Ziel in diese Vollautomatisierung reingeht, weil der Personalaufwand da vor allem der Painpoint ist.
Ja und nein, also es kommt einfach auf den Use Case an. Also du hast jetzt quasi die Sachbearbeitung eben beschrieben. Da versucht man natürlich genau, wie du sagst. Also da sind viele Versicherer auch schon relativ weit. Das nennt sich dann Dunkelverarbeitung. Also das ist eben sozusagen sowas wie automatisierte Leistungsabrechnungen von eingereichten Rechnungen oder so. Dass das schon maximiert wird und das ist sicherlich auch durch den Einsatz von ja, LLMs oder sonstigen AI-Models dann vielleicht nochmal sogar besser möglich, weil die dann eben nochmal andere Datenquellen anzapfen können und kombinieren können. Dass man das eben noch weiter eben hochbekommt, um Personal zu entlasten. Ich glaube, da geht es auch gar nicht so um die Einsparung an sich, sondern vor allen Dingen um die Entlastung, weil es ist doch ziemlich viel Arbeit auch da und es werden ja in den nächsten Jahren gehen da auch einfach sehr viele Mitarbeiter dann in Rente, weil wir einfach die Altersstruktur haben in Deutschland. Da geht es eher darum, da nochmal so Potenziale zu heben und diese Quote nochmal zu erhöhen. Aber es gibt halt natürlich auch so diese klassischen MA-Use Cases. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, Churn-Model ist ja immer so das, ne? Wie wahrscheinlich ist das jetzt, dass jemand die Versicherung storniert und irgendwie zu einer anderen Versicherung geht? Oder sowas, das ist dann eher so ein klassischerer Machine Learning Use Case, ja, der natürlich dann auch irgendwo Entscheidungen vielleicht ein Stück weit automatisiert oder aber der im Wesentlichen erstmal auch informiert, ne? Genau.
Ja, sehe ich auf jeden Fall. Natürlich, das habe ich dann nicht weit genug gedacht. Natürlich gibt es da auch da Unterschiede und ganz unterschiedliche Bereiche, in die man reingehen kann und möchte an der Stelle. Vielleicht so ein bisschen zum Abschluss der Folge zu kommen, da wir uns der 45-Minuten-Marke
Es geht immer sehr schnell.
langsam aber sicher annähern. Ja, ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn sich's anfühlt, als ob es schnell gehen würde. Du hattest ja eine kurze Pause bei Elio, bist jetzt wieder da. Hast dich natürlich auch wieder voll in Projekte reingestürzt, gleich ein paar spannende Sachen zu tun gehabt. Dadurch sind wir ja auch auf die Idee für den Podcast gekommen, mal so die zwei verschiedenen Welten ein bisschen zu vergleichen, zu gucken, wo sind Gemeinsamkeiten, wo sind Unterschiede. Vielleicht mal so abschließende Frage, um den Podcast abzurunden. Was macht dir momentan an deiner Arbeit am meisten Spaß?
Also für mich ist es so, dass zwei Dinge immer wichtig sind. Das erste ist so ein Abwechslungsreichtum, also dass es immer wieder neue Projekte gibt mit unterschiedlichen Anforderungen, neuen Daten, irgendwie neuen Herausforderungen, wie man die Datenpipelines richtig aufbaut, die Daten säubert, auch in der Algorithmik, also welche Machine Learning-Modelle ergeben jetzt für den Use Case Sinn und so weiter. Also der Abwechslungsreichtum, auch gerade eben hier bei Elio im Projektgeschäft, finde ich, das ist das, was mir extrem viel Spaß macht. Und diese Verbindung zwischen sozusagen Data Science und Data Engineering. Also wir sind ja hier bei Elio immer so ein bisschen, ich weiß nicht, wie nennt das immer, Data Cowboys oder so. Wir sind ja so ein bisschen Mädchen für alles, ne? Also wir machen ja natürlich schraube ich an den Modellen rum und mache ganz viele Data Science Studien, mache explorative Datenanalyse und so, gucke mir Verteilung an und basiere darauf dann sozusagen am Ende die Modelle, mache die Modellierung. Aber wir machen eben auch das ganze Deployment, die Cloud-Infrastruktur und jetzt eben auch dann auf Databricks mit irgendwie Asset Bundles oder Declarative Automation Bundles, wie sie ja jetzt heißen. Und so, also sozusagen diese Verbindung zwischen Modellierung auf der einen Seite, also Data Science, und dem Engineering, der Technik auf der anderen Seite. Das finde ich super spannend, wie setzt man so einen Machine Learning Use Case wirklich end-to-end um und dann auch noch im Industrial-Bereich, dann auf der Edge und so weiter, wo noch mal ganz andere Probleme mit dazukommen. Also das ist schon wirklich sehr spannend.
Ja, ist auch, glaube ich, das Problem, was jetzt viele Juniors momentan im Jobmarkt haben, dass die Anforderungen an die Umsetzung immer breiter werden und die Profile, die man eigentlich braucht vom Know-how her, immer breiter werden. Früher war es halt so, dann warst du halt Java-Entwickler und dann gab es einen Cloud-Engineer und dann gab es einen Data-Engineer und dann gab es den und den und den. Und die Unternehmen gehen jetzt immer mehr hin zu sagen, eine Person soll eher in die Breite gehen, was das Wissen angeht, als in die Tiefe. Dann hast du noch das ganze Thema, dass AI jetzt einen Senior schon deutlich effizienter macht, gerade einfache oder aufwendige Tasks halt oft vielleicht mittlerweile schon komplett abgenommen werden können durch AI-Coding und Coding-Agents und man sich dann auf die Dinge, die viel Fachwissen erfordern, konzentrieren kann. Und es ist, glaube ich, auch einer, es gibt viele Aspekte, die es Juniors gerade sehr schwierig machen, in den Jobmarkt reinzukommen und Fuß zu fassen, weil viele Unternehmen sehen, dass sie den Value, den sie früher von einem Junior hatten, jetzt erstmal die ersten 1-2 Jahre gar nicht bekommen, diese einfachen Aufgaben abzunehmen und worüber dann jemand auch gelernt hat und tiefer reingekommen ist und vor allem erstmal viel auch betreuen müssen, unterstützen müssen, damit die Person Value bringen kann. Das heißt, dass erstmal wahrscheinlich, wenn eine neue Person ins Team dazukommt, eher Kapazität weggeht, weil erfahrene Leute sich darum kümmern müssen, als dass sie dazukommt, weil Probleme trotzdem dann auch, war schon immer so, dass Betreuung notwendig war, aber früher hat die Person dann zumindest noch viele Probleme gelöst und quasi die Fußsoldatenarbeit gemacht, sage ich mal, aber liebevoll gemeint. Und mittlerweile hat sich dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis halt so sehr verschoben, dass dieser Junior-Markt, glaube ich, weltweit extrem zusammengebrochen ist auf dem Jobmarkt. Das finde ich immer noch sehr spannend, wie sich das die nächsten Jahre entwickeln wird, ob es dann irgendwann doch wieder einen Run auf Juniors geben wird, weil die Unternehmen sehen, okay, unsere Seniors gehen auch irgendwann, gehen in Rente, irgendwann, die Menschen werden halt älter, das ist biologische Wahrheit. Und wenn kein Nachwuchs nachkommt, ist das ja auch eine physikalische Gesetzmäßigkeit, dass das irgendwann zum Problem wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir vielleicht mal so einen großen Gap haben, wo irgendwie Leuten wirklich viel Arbeitserfahrung fehlt, die sie sonst früher eigentlich schon gesammelt hätten. Und gleichzeitig hast du natürlich auch die Möglichkeit heutzutage in einer Welt mit AI, dich so schnell in neue Themen reinzufuchsen, dich so schnell mit neuen Sachen zu beschäftigen, das auszuprobieren, dort erste Schritte zu machen und was auszuprobieren und da drin zu lernen wie nie zuvor. Von daher bleibt es da, glaube ich, sehr spannend.
Auf jeden Fall. Also du hast jetzt sehr viele Aspekte angesprochen. Also ich glaube, diesen Junior-Gap, den wird es wirklich irgendwann geben, weil du brauchst ja auch für neue Seniors wieder Material, sage ich jetzt mal, was angelernt wird. Sonst sitzen dann die Seniors alle irgendwann auf den guten Stellen und dann bewegt sich dann gar nichts mehr und dann kriegst du halt sonst auch keine Seniors mehr. Von daher ist das ja irgendwie eine gewisse Notwendigkeit auch, da auch trotzdem weiterzumachen, auch wenn man da vielleicht als Unternehmen erstmal investieren muss. Das ist sicherlich eine Problematik, die ich auf jeden Fall auch sehe. Grundsätzlich hat sich auch das Bild des Data Scientists relativ stark gewandelt, glaube ich, auch im Laufe der Zeit. Früher eher so jemand, der wirklich so nur an den Modellen rumschraubt, Parameter optimiert, vielleicht auch mal ein Paper liest oder so. Und das gibt's vielleicht auch in ein paar größeren Unternehmen auch noch, aber ich glaube, mittlerweile ist so dieses T-shaped Profil extrem gefordert, weil ein Data Scientist muss einfach auch mittlerweile die Fähigkeit mitbringen, so ein Modell nicht nur irgendwie so Kaggle-mäßig zu bauen, sondern auch wirklich das Ganze auch in Produktion zu deployen auf einer Infrastruktur. Und auch sogar diese ganzen ML-Ops-Geschichten, die dahinter noch sind. Ja, was ist mit Retraining? Was ist irgendwie mit Drift Detection und sowas? Ne? Also da diese
Ja, und
ganzen Aspekte mitbeachten.
vor allem auch diese menschliche Komponente, mit den Domain-Experten zu
Genau.
reden, zu beraten, Stakeholder in die richtige Richtung zu lenken, Themen
Genau,
offen zu
menschlich.
kommunizieren, richtig einzuordnen, die ist immer mindestens genauso wichtig wie
Ja.
früher. Und das Problem, ich bin mir gar nicht so sicher, ob es diesen Junior-Gap geben wird. Das ist eine Möglichkeit, aber ich bin da sogar skeptisch, weil ich glaube, der Jobmarkt insgesamt verkleinert sich einfach im IT-Bereich. Ich glaube, es wird nie wieder so viele Stellen geben, wie sie mal gefragt waren, weil die Möglichkeit, Leute effizienter zu nutzen in Projekten halt so groß ist wie noch nie. Es ist halt tatsächlich so, dass jetzt 2-3-Mann-Teams die Arbeit machen können von dem, was vorher 9 Leute gemacht haben. Und viele Rollenbilder ändern sich auch, wie du gesagt hast, dieser Business Analyst, der einfach, wo die Fachabteilung kommt und sagt, sag mir mal, wie viel Umsatz wir vor 3 Jahren gemacht haben mit den und den Kunden und dann eine SQL-Query schreibt dazu. Ich glaube nicht, dass es den jemals wieder geben wird. Ich glaube, den gibt es zum Teil noch, weil Unternehmen langsam sich adaptieren, aber der wird immer mehr verschwinden und dann, auch wenn er einmal verschwunden ist, nie wiederkommen, weil du heutzutage halt solche Sachen einfach mit AI und aus der Fachabteilung selber machen kannst. Und die Adaption ist in vielen Unternehmen langsam. Viele werden auch noch in 5 oder 10 Jahren so arbeiten wie vor 10 Jahren. Aber an vielen Stellen bewegt sich auch was und ich glaube, die Zukunft lässt sich da schwer aufhalten. Ich glaube, dieser enorme Bedarf an IT-Fachkräften, an reiner Manpower, den wird es so nicht unbedingt nochmal geben. Und ich glaube, dass es vielleicht so sein wird, dass der überschaubare Bedarf, den es in Zukunft noch gibt, mit einfach den extrem talentierten Leuten, die wirklich diese ganze Bandbreite abdecken können an Kommunikation, Engineering, Data Science und Datenverständnis größtenteils gefüllt werden kann, weil davon gibt es halt nicht so viele, die das alles in einer Person abbilden können. Aber die es abbilden können, machen dann jetzt die Arbeit von 9 Leuten im Zweifelsfall, wo früher 9 Leute gebraucht wurden. Wie gesagt, mal gucken, vielleicht wird der Run auf Personal doch noch mal stärker, wenn dann irgendwie vielleicht auch mehr Startups aus dem Boden sprießen, noch mehr Technologieunternehmen durch Vibe-Coding entstehen. Da kann es ja noch andere von dieser Innovation abhängige Effekte geben, die man da vielleicht gar nicht einrechnet. Aber ich glaube, der Jobmarkt wird sich auf weniger Leute, an die die Anforderungen dafür viel höher sind, ein bisschen fokussieren in Zukunft.
Kann sein, ich glaube, so mit Prognosen, also wir gucken ja alle gerade, ne? Also es ist ja wirklich ein Riesenumbruch und ich glaube, keiner weiß da genau, wie sich das entwickelt. Es gibt ja auch dieses, ist das nicht das Simpsons-Paradox, dass wenn sozusagen, es wird jetzt quasi günstiger oder einfacher, Software zu erstellen, dann gibt es halt einfach mehr Software. Und dann gibt es am Ende vielleicht doch wieder mehr oder zumindest genauso viele Leute, die das dann am Ende machen. Das kann ja auch sein, ne? Und das wissen wir einfach noch nicht. Das wird sich dann eben in Zukunft zeigen. Und ja, ich sag mal, für Data Scientists, wie gesagt, wenn man dieses T-Shape-Profil dann mitbringt, glaube ich, dass man da auch in Zukunft dann noch gefragt sein wird, eben insbesondere auch dann noch, was du gesagt hast, mit diesem ganzen Consulting-Mindset auch eben menschlich die Dinge auch zu erklären und sozusagen nicht nur in
Jeden
Produktion zu
Fall.
bringen, sondern auch dafür zu sorgen, dass es genutzt wird und dass die Potenziale da gehebelt werden.
Auf jeden Fall. Das ist so. Ich spreche auch mit anderen Dienstleistern, anderen Agenturinhabern. Da treffe ich momentan eigentlich an allen Ecken auf das gleiche Mindset. Auf gar keinen Fall wollen wir wachsen im Personal. Wir wollen die Mannschaft so behalten, wie sie ist. Wenn jemand geht, ist es auch nicht dramatisch. Und wir sind fest davon überzeugt, dass wir mehr als früher schaffen können mit weniger Leuten, und das jetzt schon tun. Das Mindset treffe ich an ganz vielen Stellen und auch viele Mittelständler, die sich, wenn man über AI-Strategie, Datenstrategie spricht, was ist denn euer Ziel? Und im Endeffekt ist das Ziel ganz oft, mit der gleichen Mannschaft mehr schaffen oder das Gleiche schaffen und nicht mehr Leute benötigen. Und das macht, glaube ich, diesen ganzen Arbeitsmarkt, der auch in Deutschland generell super schwach ist momentan, und keine Anzeichen von Erholung zeigt, schwierig. Ich habe auch viele Freunde im jüngeren Alter, die vielleicht gerade mit dem Master durch sind, und ihren ersten Job suchen und seit einem Jahr Bewerbungen schreiben wie wild und überall abgelehnt werden, sehr verzweifelt sind. Von daher glaube ich, das wird nochmal sehr spannend, wie sich das Ganze entwickelt und große Herausforderungen mit sich bringen. Meine Prediction war ja immer schon vor 5 Jahren, dass AI und KI irgendwann so gut wird, dass wir ein bisschen in einer dystopischen Welt landen, dass viele Leute gar keinen Job mehr haben, sich irgendwie über eine Automation-Steuer staatlich finanziert werden müssen und dann so die Dystopie ist, was mache ich mit meiner ganzen Freizeit und wie fülle ich mein Leben aus?
Okay,
mal gucken, ob sich das noch bewahrheitet.
Bold Prediction, aber mal gucken, ja, auf jeden Fall. Ja, und wir wissen ja auch nicht, das muss ja eben aussehen, das ist jetzt eine ziemliche Disruption und wir wissen ja gar nicht, was es in Zukunft dann für neue Jobs dann auch geben wird. Also häufig ist das ja dann so, dass dann aus einer Disruption irgendwie ein neues Ökosystem erwächst und dann gibt es dann wieder andere Sachen zu tun. Also ich höre auch viele Tech-Podcasts so privat und da gibt es jetzt immer dieses Beispiel, dass früher Leute gesagt haben, ja, jetzt gibt's ja Compiler und weil es Compiler gibt, wird es in Zukunft keine Entwickler sozusagen mehr geben.
Das geht ja bis auf die Dampfmaschine zurück und ganz viele Sachen. Da müssen wir nicht mal in der IT-Welt bleiben. Das wurde ja bei jeder industriellen Revolution oder Produktivitätssteigerung gesagt, dass jetzt alle arbeitslos werden.
Also empirisch müsste man eigentlich davon ausgehen, dass es dann irgendwie weitergeht und es dann weiterhin auch Leute braucht. Die machen dann halt nur andere Sachen. Mal sehen.
Das
vielleicht
stimmt.
Vielleicht wird es auch anders kommen. Aber ich als Data Scientist und Physiker stütze ich mich da ganz gerne auf die empirische Evidenz.
Das stimmt, das
aber
stimmt.
Ist aber
du
spannend.
Kennst auch das Konzept vom Black Swan, oder?
Ja.
Aber gut, wir haben jetzt die Zeit schon ein bisschen überstreckt und waren noch mal ein kleiner Ausflug in eine andere Thematik, aber hat Spaß gemacht. Danke
auf
dir,
Tobi,
auf jeden Fall für den Podcast.
Gerne.
Dann bringen wir das ganze Podcast-Thema bei Elio mal wieder an den Start in den nächsten Wochen, dass man öfters mal was von uns hört. Und ich würde sagen, nehmen wir das mal als Schlusswort mit.
Alles klar, ja, vielen Dank dir und vielen Dank, dass ich mal wieder als Gast jetzt hier auch dabei sein durfte. Macht mir auf jeden Fall mal Spaß.
Dann auch danke an die Zuschauer. Ihr könnt mal wieder mit mehr von uns rechnen, hoffentlich in den nächsten Wochen und Monaten. Von daher hoffe ich, dass ihr dranbleibt, dass ihr Spaß hattet und lasst gerne Feedback da.